Kapitel 6 Einstellungen und Verhalten Abschnitt 6.1 Definitionen und Grundlagen Gehen Sie oft ins Theater? Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Wie denken Sie über die Debatten zur Erderwärmung? Wie stehen Sie unserer aktuellen Bundeskanzlerin gegenüber? Vermutlich können Sie zu den meisten dieser Fragen eine Antwort geben oder haben zumindest eine vage Idee, in welche Richtung diese gehen könnte. Das liegt daran, dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Meinung bzw. Einstellung entwickeln. Mal gelingt uns das sehr schnell und ist uns vielleicht auch gar nicht immer bewusst, in Klammern etwa bei den ersten beiden Fragen, mal sind wir eher zögerlich und unsicher. Obwohl Einstellungen also allgegenwärtig sind, wissen wir meist nicht viel darüber. Ein Grund mehr, diese Thematik im Folgenden etwas näher zu betrachten. Abschnitt 6.1.1 Was versteht man unter Einstellungen? Eagly und Chaiken definieren Einstellungen als eine psychologische Tendenz, die durch einen positiven oder negativen Bewertungsprozess gegenüber einer bestimmten Person, Sache oder Situation ausgedrückt wird. Ihre Definition beinhaltet dabei drei wesentliche Komponenten. Erstens die Auffassung als psychologische Tendenz, zweitens den Bewertungsprozess und drittens das Einstellungsobjekt. Mit psychologischer Tendenz ist ein innerer Zustand der Person gemeint, der variieren und von unterschiedlicher Dauer sein kann. Das bedeutet, dass Einstellungen nicht im Sinne einer überdauernden Charaktereigenschaft, in Klammern Disposition, zu sehen sind, sondern vielmehr verändert werden können. In Klammern vielleicht erinnern Sie sich mit Schrecken zurück, wie Sie im Jugendalter bestimmte Musikgruppen toll fanden, die Sie jetzt partout nicht mehr hören können. Einstellungen beschreiben daher aktuelle Tendenzen, die in ihrer Stärke variieren und, damit verbunden, entweder langandauernd oder fluktuierend sein können. Ein zweites wesentliches Merkmal von Einstellungen ist ihr evaluativer bzw. bewertender Charakter. Das heißt, unsere Einstellung ist in unterschiedlichem Ausmaß entweder positiv oder negativ gefärbt. Man kann sich hierzu auch ein Kontinuum vorstellen, das von sehr negativ bis sehr positiv reicht. Doch auf was bezieht sich dieses Kontinuum? Hier kommt nun der dritte Faktor ins Spiel, nämlich das Einstellungsobjekt, gegenüber dem wir eine Haltung entwickeln. Darunter fallen nicht nur konkrete Objekte bzw. Sachen, sondern auch Situationen, Verhaltensweisen oder Ideen. Am psychologisch bedeutsamsten sind Einstellungen gegenüber Personen. Hierbei ist die grundlegendste Einstellung das Selbstwertgefühl bzw. die Einstellung gegenüber der eigenen Person. Manche Einstellungsobjekte sind abstrakter Natur, wie beispielsweise der religiöse Glaube oder bestimmte politische Konzepte, in Klammern zum Beispiel Freiheit. Die Bewertungen und damit auch die jeweiligen Einstellungen können sich auf drei verschiedenen Ebenen manifestieren. Auf kognitiver, affektiver und verhaltensmäßiger Ebene. Kognitive Einstellungen sind reflektierbare, bewusste Bewertungen von Personen, Sachen, Situationen etc. Affektive Einstellungen sind mehr oder weniger positive oder negative Gefühle, die Personen erleben, wenn sie mit dem jeweiligen Einstellungsobjekt konfrontiert werden. Verhaltensmäßige, in Klammern behaviorale Einstellungen beschreiben schließlich das konkrete und nach außen hin sichtbare Verhalten gegenüber einer bestimmten Person oder Sache oder auch in einer bestimmten Situation. Verhaltensmäßige, in Klammern behaviorale Einstellungen beschreiben schließlich das konkrete und nach außen hin sichtbare Verhalten gegenüber einer bestimmten Person oder Sache oder auch in einer bestimmten Situation. Beispiel: Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten ein Auto kaufen. Alles, was Sie durch Informationen über dieses Auto wissen, in Klammern zum Beispiel seine Beschleunigung von 0 auf 100, die Pannenhäufigkeit und Versicherungskosten, ist Teil Ihrer kognitiven Einstellungen gegenüber diesem Auto. Ist die Beschleunigung gut, die Pannenhäufigkeit niedrig und sind die Unterhaltskosten überschaubar, dann wird Ihre kognitive Einstellung gegenüber diesem Auto wohl positiv sein. Was die affektive Einstellung gegenüber diesem Auto betrifft, so lässt sich diese weniger gut anhand objektiver Fakten bzw. Informationen beschreiben. Sie ist eher subjektiver Art und manifestiert sich in positiven oder negativen Emotionen, die Sie erleben, wenn Sie das jeweilige Auto sehen oder daran denken. So können Sie beispielsweise die Farbe des Autos besonders ansprechend finden oder angenehme Erinnerungen damit verbinden, was sich dann in einer positiven, affektiven Einstellung gegenüber dem Auto äußert. Schreiten Sie schließlich zur Tat und tätigen den Autokauf bei Ihrem Autohändler, so ist dies Ausdruck Ihrer behavioralen, in Klammern verhaltensbezogenen Einstellung gegenüber dem Auto. Beispiel Ende. Definition: Als Einstellung wird ein innerer Zustand, in Klammern psychologische Tendenz, bezeichnet, der sich in einer positiven, negativen oder neutralen Bewertung gegenüber einem bestimmten Objekt, in Klammern Person, Gegenstand, Idee, Verhalten etc. ausdrückt. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Definition Ende. Abschnitt 6.2 Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten. Teilen wir uns anderen Menschen nicht mit, so sind unsere kognitiven und affektiven Einstellungen nach außen hin nicht erkennbar. Lediglich unser Verhalten ist von anderen beobachtbar. Gemäß der Theorie der Selbstkategorisierung neigt der Mensch dazu, seine persönliche Welt zu ordnen, bestimmte Muster ausfindig zu machen, Erklärungen zu finden und eben Kategorien zu bilden. Genauso versucht er auch, das Verhalten anderer Menschen, in Klammern oder sein eigenes, einzuordnen und zu erklären, beziehungsweise daraus möglicherweise auf die zugrunde liegende Einstellung zu schließen. In unserem Beispiel würden andere Menschen nun vermutlich davon ausgehen, dass sie eine positive Einstellung gegenüber diesem Auto haben. Andernfalls hätten sie es wohl nicht gekauft. In diesem Fall wäre dies korrekt und ihr äußeres Verhalten ließe auf ihre zugrunde liegende Einstellung schließen. Doch genauso hätten sie dieses Auto auch für eine andere Person kaufen können, ohne dass es ihnen selbst gefällt. Dass Einstellungen und Verhalten einander nicht zwangsläufig entsprechen müssen, lässt sich noch an zahlreichen weiteren Beispielen verdeutlichen, so etwa in Bezug auf den Nikotinkonsum. Obwohl viele Raucher äußern, das Rauchen beenden zu wollen, da es sowohl ungesund als auch teuer ist, hören nur wenige unmittelbar auf. Ebenso beteuern viele Menschen, dass zu viel Fleisch ungesund sei und sie gerne weniger davon essen würden. Allein in Deutschland nimmt seit 1995 der jährliche Fleischkonsum jedoch um 1,6% zu. Weltweit beläuft sich dieser Prozentsatz auf 2,7%. Dies spricht natürlich klar gegen eine solche Einstellung. Wir verhalten uns also häufig genau gegensätzlich zu dem, was wir sagen. Wie lässt sich dies erklären? Wann und wie gut können Einstellungen tatsächlich das Verhalten von Menschen vorhersagen, beziehungsweise sind Rückschlüsse von diesem auf die jeweilige Einstellung möglich? Studie: Einstellung und Verhalten. Die Studie von LaPierre. Eine klassische Studie zur Übereinstimmung von Einstellung und Verhalten stammt von LaPierre, in Klammern 1934. LaPierre bereiste in den 30er Jahren zusammen mit einem chinesischen Ehepaar die USA. Aufgrund der damals in den USA vorherrschenden Vorurteile gegenüber Chinesen sorgte sich LaPierre darüber, ob er zusammen mit dem chinesischen Ehepaar überhaupt ein Hotelzimmer bekommen würde. Seine Befürchtungen bestätigten sich jedoch nicht. Nahezu alle Hotels, in Klammern 199 von 200 besuchten Hotels, vermieteten ein Zimmer an das chinesische Ehepaar. Einstellung, in Klammern ethnische Vorurteile, und Verhalten, in Klammern Zimmervermietung, stimmten in diesem Fall also nicht überein. 6 Monate nachdem der Forscher von der Reise zurückgekehrt war, versendete er an alle der besuchten 200 Hotels Briefe und bat schriftlich darum, einem chinesischen Ehepaar ein Zimmer zu reservieren. 92% der angeschriebenen Hotels verweigerten eine Zimmerreservierung. Dieses Mal war der Befund konsistent mit dem vorherrschenden Vorurteil gegenüber Chinesen. Er stand aber in krassem Widerspruch zum zuvor gezeigten Verhalten der Hotelangestellten. Diese Studie zeigt, dass man nicht einfach von bestimmten Einstellungen auf das Verhalten schließen kann. In Klammern siehe Dawes und Smith aus dem Jahre 1985 für eine kritische Darstellung. Studie Ende. Abschnitt 6.2.1 Theorie des geplanten Verhaltens. Nach den enttäuschenden Befunden zum Zusammenhang zwischen Einstellungen und darauf bezogenen Verhaltensweisen formulierte Eisen die Theorie des geplanten Verhaltens, in Klammern siehe auch Eisen und Madden aus dem Jahre 1986. Diese sollte die Vorhersagbarkeit von Verhalten auf der Grundlage bestimmter Einstellungen erleichtern, in Klammern siehe hierzu Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Gemäß dieser Theorie wird tatsächliches Verhalten, über das eine Person nachdenkt, am besten von einer konkreten Verhaltensabsicht vorhergesagt. Vereinfacht gesagt, ist darunter die persönliche Motivation zu verstehen, das jeweilige Verhalten auszuführen. Insofern ist die Verhaltensabsicht ein Indikator dafür, wie sehr eine Person dazu bereit ist, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen bzw. tatsächlich zu versuchen, dieses umzusetzen. Als Daumenregel kann gelten, je stärker die Motivation bzw. Intention, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten des entsprechenden Verhaltens. Wenn Sie beispielsweise die Einstellung haben, dass Sport wichtig für Ihre Gesundheit ist, Sie sich aber nur selten sportlich betätigen, ist das Ausmaß Ihrer Verhaltensabsicht entscheidend dafür, ob Sie tatsächlich auf Sport umsteigen. Sind Sie zum Beispiel nicht dazu bereit, die Fitnessangebote in Ihrer Umgebung zu lesen, Geld für einen Verein auszugeben, Sportschuhe zu kaufen, früher aus der Arbeit zu gehen oder konkrete Termine mit Freunden zu vereinbaren, so wird es schwer sein, das Vorhaben umzusetzen. Dagegen ist bei hoher Motivation und der Bereitschaft, gewisse Voraussetzungen zu schaffen, die Wahrscheinlichkeit für sportliche Betätigung wesentlich höher. Die Verhaltensintention wird wiederum am besten durch drei Faktoren vorhergesagt, nämlich durch: erstens, die subjektive Einstellung der Person gegenüber einem bestimmten Verhalten, zweitens, die subjektive soziale Norm gegenüber einem entsprechenden Verhalten und drittens, die subjektiv wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Die Einstellung gegenüber dem Verhalten bezieht sich darauf, welche Gedanken und Emotionen eine Person gegenüber dem jeweiligen Verhalten erlebt. Sind diese positiver Art, so wird auch die Einstellung gegenüber dem Verhalten positiv sein. Als subjektive soziale Norm versteht man die Einstellung persönlich wichtiger anderer Personen, in Klammern zum Beispiel der eigenen Familie, Gruppe, Gesellschaft, gegenüber einem bestimmten eigenen Verhalten. Nimmt man diese Einstellung anderer Personen als positiv wahr, so übt man mit höherer Wahrscheinlichkeit das jeweilige Verhalten aus. Der dritte Faktor, nämlich die wahrgenommene Kontrolle über ein Verhalten, wurde der Theorie erst später hinzugefügt. Mit wahrgenommener Verhaltenskontrolle ist gemeint, dass sich die betreffende Person dazu fähig fühlt, ein bestimmtes Verhalten überhaupt ausführen zu können, dass ihr also das erforderliche Wissen, die entsprechenden Kompetenzen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es scheint, dass erlebte Verhaltenskontrolle nicht nur einen indirekten Einfluss auf das Verhalten ausübt, nämlich über die Verhaltensabsicht, sondern das Verhalten auch direkt beeinflussen kann. Wie gut sagt nun aber die Verhaltensintention das tatsächliche Verhalten vorher? Die meisten Studien berichten hierbei von mittleren bis großen Effektstärken, so etwa die Meta-Analysen von Armitage und Connor, in Klammern R gleich Punkt 4,7, oder Randell und Wolf, in Klammern R gleich Punkt 4,5. Definition: Die Theorie des geplanten Verhaltens von Eisen aus dem Jahr 1985 beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten. Der Theorie zufolge wird ein Verhalten am besten von einer konkreten Verhaltensabsicht vorhergesagt. Als wiederum beste Prädiktoren für diese Verhaltensabsicht gelten die eigene Einstellung gegenüber dem Verhalten, die soziale Norm sowie die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Definition Ende. Die Theorie des geplanten Verhaltens soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden. Beispiel: Nehmen wir an, eine Person möchte sich gerne in Zukunft vegetarisch ernähren und gibt an, dass sie mittlerweile auch eine positive Einstellung gegenüber vegetarischer Ernährung entwickelt hat. In Klammern, das heißt, ihre Gedanken und Emotionen in Zusammenhang mit vegetarischer Ernährung sind positiv. Wie können wir vorhersagen, ob es wahrscheinlich ist, dass diese Person sich 6 Monate später tatsächlich auch vegetarisch ernähren wird? Es ist zunächst erforderlich, uns ihr soziales Umfeld anzusehen und zu prüfen, ob vegetarische Ernährung auch von wichtigen Bezugspersonen wie Familie, Kollegen, Freunden oder der Gesellschaft insgesamt als erstrebenswertes Ziel angesehen wird. Ist dies der Fall, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die betreffende Person die Verhaltensintention entwickelt, sich vegetarisch zu ernähren. Des Weiteren muss beachtet werden, ob das Verhalten, in Klammern sich vegetarisch zu ernähren, auch unter der direkten Verhaltenskontrolle der Person liegt. Ist die Person beispielsweise nicht in der Lage, auf ihre Lieblingsspeise, sei es nun das Wiener Schnitzel oder die Currywurst, zu verzichten, dann wird es langfristig auch unwahrscheinlich sein, dass sie sich vollständig vegetarisch ernähren wird. Beispiel Ende. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Einstellungen dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in entsprechenden Verhaltensweisen manifestieren, wenn die betreffende Person eine positive Einstellung gegenüber dem Verhalten besitzt, wenn persönlich bedeutende andere Personen dieses Verhalten auch positiv bewerten und wenn die Person das Gefühl hat, das betreffende Verhalten ausführen zu können, in Klammern wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Sind alle drei Komponenten gegeben, so ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die betreffende Person eine Verhaltensabsicht entwickelt, die wiederum das einstellungsrelevante Verhalten leitet, hoch. Anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, dass Verhalten und Einstellung übereinstimmen, sinkt, sobald auch nur eine der drei kritischen Komponenten fehlt. Neben dieser reflektierten und rationalen Konstruktion von einstellungskonformem Verhalten besteht auch, wie oben erwähnt, eine impulsivere psychologische Verbindung zwischen persönlicher Verhaltenskontrolle und dem fraglichen Verhalten. Dieser Prozess kann erklären, warum Menschen immer wieder soziale Normen brechen. Stellen Sie sich vor, Sie finden einen Koffer mit Geld an der Bushaltestelle. Sie lehnen Diebstahl kategorisch ab und wissen, dass Ihre Freunde und die Gesellschaft dasselbe tun. Jedoch haben Sie auch eine positive Einstellung zum Wohlstand. Sie ziehen den Reichtum der Armut vor. Nun finden Sie sich in einer Situation perfekter Verhaltenskontrolle. Sie brauchen den Koffer nur mitzunehmen, es gibt keine Zeugen. In einer derartigen Situation werden einige oder gar viele Menschen die Versuchung der sozialen Norm vorziehen. Die Theorie des geplanten Verhaltens erklärt ihr Verhalten durch den direkten Wirkungspfad und zeigt auf, warum die Korrelation zwischen expliziten Einstellungen, in Klammern hier zum Diebstahl, und Verhalten nicht perfekt sein kann. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Abschnitt 6.2.2 Gemischte Befundlage. Analog zu Lapierres und Eitzens Arbeiten ergaben sich aus den vielen Jahrzehnten der Forschung zum Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten jedoch sehr uneinheitliche Befunde, die mal für und mal gegen einen solchen Zusammenhang sprechen. Die große Spannweite der angegebenen Korrelationsmaße spiegelt dies wider. So berichten Leipe und Elkin in einer Serie von 4 Studien sowohl von einem negativen, in Klammern Minuspunkt 20 bzw. Minuspunkt 01, als auch positiven Zusammenhang, in Klammern Punkt 08 bzw. Punkt 74. Die Autoren hatten variiert, inwieweit die Einstellungsthematik von hoher oder keiner persönlicher Bedeutung ist, beziehungsweise ob darüber im Anschluss der Testung noch diskutiert wurde oder nicht. Auch Doll und Eitzen untersuchten den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten unter verschiedenen Bedingungen und erhielten Korrelationen von Punkt 27 bis Punkt 67. Damit wird deutlich, dass nicht nur die Stärke des berichteten Zusammenhangs variiert, sondern, damit verbunden, auch die Inhalte der erforschten Einstellungen sowie die methodische Herangehensweise bei der Messung von Einstellung und Verhalten von Studie zu Studie unterschiedlich sind. Eitzen vertritt den Standpunkt, dass methodische Unterschiede in der Forschung der Hauptgrund für die Variabilität der Befunde sind. Im Hinblick darauf ist es unter anderem wichtig zu überprüfen, ob sich die Messungen von Einstellung und Verhalten entsprechen. Ist dies der Fall, kann man von einer Einstellung auf entsprechendes Verhalten schließen. Wenn beispielsweise die Messung der Einstellung zur Religiosität durch verschiedene Fragen erfolgt und damit verschiedene Aspekte erfasst, so genügt es bei der Verhaltensmessung nicht, ausschließlich die Anzahl der Kirchenbesuche zu messen. Entscheidend ist also, wie gut Einstellungs- und Verhaltensmessung korrespondieren. Als weitere Ursache für die Uneinheitlichkeit der Befunde gilt der Einfluss von sogenannten Moderatorvariablen, das heißt Faktoren, die den Effekt von Einstellung auf Verhalten in unterschiedlicher Weise beeinflussen können. Beispielhaft für Moderatorvariablen sind bestimmte Merkmale von Einstellungen, die nachfolgendes Verhalten unterschiedlich gut vorhersagen können. So kann man eher von einer Einstellung auf zukünftiges Verhalten schließen, wenn sich eine Person in ihrer Einstellung sehr sicher ist. Sind sie zum Beispiel voll und ganz von der Wichtigkeit überzeugt, sich politisch zu engagieren, so werden sie auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zur nächsten Bundestagswahl gehen, als eine Person, die sich wenig aus Politik macht. Ein weiteres Merkmal betrifft die Entstehung von Einstellungen. Beruht diese auf direkter Erfahrung, so wird auch eher entsprechendes Verhalten gezeigt. War beispielsweise eine Person selbst Opfer einer Umweltkatastrophe und steht dem Umweltschutz daher positiv gegenüber, so wird sie auf diesem Gebiet auch eher aktiv sein als eine Person ohne derartige Erfahrung. Abschnitt 6.2.3 Einflussfaktoren auf den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten. Um diese unterschiedlichen Ergebnisse besser erklären zu können, versuchten die Forscher bislang, die jeweiligen Bedingungen ausfindig zu machen, die die Stärke des Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhalten beeinflussen bzw. umkehren. Meta-Analysen zeigen, dass Einstellungen das Verhalten unter den folgenden Bedingungen gut vorhersagen. Wenn sich die Person der eigenen Einstellung sehr sicher ist, wenn die Einstellung leicht dem Bewusstsein zugänglich und zeitlich stabil ist, wenn die Einstellung größtenteils auf eigener direkter Erfahrung mit dem Einstellungsgegenstand beruht und schließlich ist es auch hilfreich, wenn sich kognitive und emotionale Grundlagen der Einstellung nicht widersprechen. In einer neueren Meta-Analyse fanden Glassman und Albertacin, dass sich diese Moderatoren teilweise gegenseitig beeinflussen, sodass eine klare Trennung nicht möglich ist. Den Autoren zufolge sind nur 2 dieser Variablen von kritischer Bedeutung: die Zugänglichkeit der Einstellung und ihre zeitliche Stabilität. Damit bestätigen sie 2 bisherige Forschungslinien, die den Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten zu erklären versuchen. Eine dieser Linien setzt an der Zugänglichkeit von Einstellungen an und postuliert, dass Verhalten umso besser vorhergesagt werden kann, je leichter einstellungsrelevante Informationen abgerufen werden können. Eine aktuelle Studie aus dem Bereich Moral bzw. Ethik verdeutlicht diese Annahme. Bei der Bearbeitung von Matrizenaufgaben, für die die Probanden Geld gewinnen konnten, schummelten diejenigen seltener, die zuvor einen Ehrenkodex unterschrieben und damit bestimmten ethischen Standards zugestimmt hatten. War die Salienz von Moralität also erhöht, bzw. die moralische Einstellung präsent, trat auch entsprechendes moralisches Verhalten häufiger auf. Wiederum hängt die Zugänglichkeit der einstellungsrelevanten Informationen davon ab, wie häufig man über die jeweilige Thematik nachdenkt. Setzt man sich intensiv mit dem Einstellungsobjekt auseinander, erhöht dies natürlich das Wissen darüber, schafft Vertrautheit und damit einen erleichterten Abruf aus dem Gedächtnis. Die Zugänglichkeit der Einstellung wird zum anderen auch durch die Häufigkeit erhöht, mit der die jeweilige Meinung vertreten oder entsprechend dieser gehandelt wird. Die zweite Forschungslinie bezieht sich auf die Stabilität von Einstellungen und setzt an deren Entstehung an. Zentral für die Einstellungsbildung sind hierbei die jeweiligen Informationen, die zum Zeitpunkt des Verhaltens vorliegen. Sind diese einseitig, in Klammern das heißt, beinhalten sie nur die positiven oder negativen Aspekte des Einstellungsobjektes, nicht jedoch eine ausgewogene Betrachtung, so erhöht dies die Stabilität der Einstellung und damit auch die Wahrscheinlichkeit für entsprechendes Verhalten. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Stabilität und damit auf nachfolgendes Verhalten ist, ob die Einstellung im Zusammenhang mit nachfolgendem Verhalten steht. In Klammern zum Beispiel die Einstellung gegenüber Kirchenbesuchen in Zusammenhang mit der Anzahl tatsächlicher Gottesdienstbesuche. Für eine hohe Vorhersagekraft des Verhaltens aufgrund der Einstellung sollte sich die Einstellung auf das jeweilige Verhalten beziehen und nicht genereller Art sein, etwa die grundsätzliche Einstellung gegenüber Glauben oder Religion. Ebenfalls wichtig ist der Grad der persönlichen Überzeugung davon, dass die eigene Meinung korrekt ist. Je stärker man von deren Richtigkeit überzeugt ist, desto stabiler ist auch die eigene Einstellung und desto eher zeigt man auch entsprechendes Verhalten. Laut Glassman und Albertacin wird die Sicherheit bezüglich der eigenen Meinung wiederum von drei Faktoren begünstigt. Erstens, der Häufigkeit, mit der über die Einstellung nachgedacht wird, in Klammern dies erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Einstellung auf durchdachter und damit zuverlässiger Information beruht. Zweitens, der direkten Erfahrung, in Klammern Einstellungen, die auf Basis eigener Erfahrung gebildet werden, erhöhen die Sicherheit. Und drittens, der einseitigen Informationssuche, in Klammern diese reduziert Zweifel und erhöht damit die Sicherheit. Abbildung 6.3 im gedruckten Buch stellt die beschriebenen Einflussgrößen in Bezug zueinander. Abschnitt 6.3 Entstehung von Einstellungen. Wir wissen nun, dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten von verschiedenen Faktoren abhängt. So verzichtet der vermeintliche Vegetarier wohl tatsächlich auf Fleisch, wenn ihm seine Einstellung bewusst ist, sie schon lange besteht, seine Bezugspersonen ebenfalls auf vegetarische Ernährung umgestiegen sind, er viele dafür sprechende Argumente parat hat, etc. Aber wie kommt er überhaupt zu dieser Einstellung? Der soziale Aspekt, in Klammern Vergleich subjektive soziale Norm, beziehungsweise der soziale Einfluss spielt hier auch eine wichtige Rolle. Im Folgenden betrachten wir den Bereich der Einstellungsbildung genauer. Abschnitt 6.3.1 Einstellungen durch Kommunikation und Überzeugungen. Unter den ersten Forschungsarbeiten zur Entstehung von Einstellungen sind die berühmten Experimente von Hovland, Janis und Kelly, die im Rahmen der Yale Studies in Attitude and Communication durchgeführt wurden. Diese Autoren untersuchten, wie Eigenschaften von Kommunikatoren und Kommunikationsinhalten die Entstehung und Veränderung von Einstellungen beeinflussen. Ein wichtiges, wenn auch erst im Nachhinein offensichtliches Ergebnis war, dass Kommunikatoren dann einen besonderen Einfluss auf Einstellungsänderungsprozesse haben, wenn sie vertrauenswürdig und glaubwürdig erscheinen. Darüber hinaus ist die Art der Kommunikation wichtig. Unterschiedliche Eigenschaften der Kommunikation wirken sich auch verschieden auf die Überzeugungskraft von Argumenten aus. So ist beispielsweise wahrscheinlicher, dass Personen ihre Einstellung ändern, wenn die Kommunikation zweiseitig anstatt einseitig angelegt ist. Eine Kommunikation ist zweiseitig, wenn sie sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente zur Diskussion stellt. Diese balancierte Strategie ist dann besonders wirksam, wenn der Empfänger bereits Vorinformationen zu beiden Seiten einer Einstellung hat und wenn er einen hohen Bildungsgrad aufweist. Schließlich wird eine Einstellungsänderung wahrscheinlicher, wenn die Kommunikationsinhalte nur Unsicherheit, jedoch keine starke Angst auslösen. Wenn die Angst zu stark ist, beziehen viele Menschen eine abwehrende Position, was natürlich der Einstellungsänderung im Wege steht. Im Zusammenhang mit Affekt kommt es jedoch nicht nur darauf an, welche Emotionen die Kommunikationsinhalte hervorrufen, auch die aktuelle Stimmung nimmt Einfluss auf unsere Einstellung. Studie: Stimmungseinflüsse auf Einstellungen. Albarracin und Kumkale konnten zeigen, dass auch die aktuelle Stimmung unsere Einstellung beeinflussen kann, auch wenn diese völlig unabhängig vom Einstellungsobjekt ist. Die Autoren ließen ihre Probanden einen Brief schreiben, in dem sie entweder von einem positiven oder einem negativen persönlichen Erlebnis berichteten. Entsprechend waren die Probanden anschließend positiv oder negativ gestimmt. Bei guter Stimmung ließen sie sich stärker von einer anderen Meinung überzeugen als in negativer Gefühlslage. Und dies, obwohl ihre emotionale Verfassung, in Klammern Affekt, nichts mit dem Inhalt der Einstellung zu tun hatte. Dies traf jedoch nur zu, wenn der eigene Affekt wahrgenommen und nicht als nebensächlich erkannt wurde. In Klammern nebensächlich wäre die eigene Stimmung beispielsweise dann, wenn man hoch motiviert ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen, da man selbst davon betroffen ist. Im studentischen Kontext etwa, wenn es um die Einstellung gegenüber Studiengebühren geht, wird der Affekt wahrgenommen und nicht als unwichtig angesehen, so kann er als zusätzliche Informationsquelle dienen und wird für die persönliche Einstellungsbildung mit einbezogen. In Klammern Affekt als Information. Studie Ende. Abschnitt 6.3.2. Erlernen von Einstellungen. Einstellungen entstehen vor allem durch Lernprozesse, können teilweise aber auch biologische Wurzeln haben. So haben eineiige Zwillinge, in Klammern im Vergleich zu zweieiigen Zwillingen, eine ähnliche politische Einstellung, eine ähnliche Präferenz für das Lesen von Büchern oder Lösen von Kreuzworträtseln, haben einen ähnlichen Musikgeschmack und mögen ähnliche Speisen. Einstellungen sind also vererbbar, obwohl von einem speziellen Einstellungsgen bei der bisherigen Forschungslage noch nicht gesprochen werden kann. Natürlich haben vor allem soziale Lernprozesse und Erfahrungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Entstehung von Einstellungen. Hierbei können drei hauptsächliche Typen der Einstellungsbildung unterschieden werden. Erstens, kognitive Prozesse, die Einstellungen durch bewusstes Reflektieren begründen. Zweitens, emotionsabhängige Prozesse des klassischen und operanten Konditionierens, die Einstellungen durch Assoziationen schaffen. Drittens, verhaltensbezogene Prozesse bzw. Prozesse der Selbstbeobachtung, die Einstellungen von eigenem Verhalten ableiten. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.4 im gedruckten Buch. Kognitive Einstellungen. Kognitive, in Klammern gedankliche, Einstellungen entstehen vorwiegend durch bewusstes Nachdenken, in Klammern Reflexion, über einen bestimmten Einstellungsgegenstand. Steht beispielsweise ein Autokauf an, so überlegen wir uns bewusst die Vor- und Nachteile eines bestimmten Autos und kommen entsprechend zu einer positiven oder auch negativen Einstellung gegenüber diesem Auto. Affektive Einstellungen. Affektive, in Klammern gefühlsmäßige Einstellungen, entstehen vorwiegend durch Konditionierungsprozesse, wobei hier die klassische von der operanten Konditionierung zu unterscheiden ist. Eine Einstellung entsteht durch klassische Konditionierung dann, wenn ein positiver, in Klammern angenehmer, oder negativer, in Klammern unangenehmer Reiz, in Klammern Stimulus, zusammen mit einem Einstellungsobjekt auftritt. Je nach Valenz dieses Reizes kann dadurch eine positive oder negative Einstellung entstehen. So wird eine Person, die den Duft von Popcorn liebt, vermutlich eine positive Einstellung zu einem bestimmten Film entwickeln, wenn sie diesen umgeben von Popcorn essenden Menschen im Kino betrachtet. Dagegen wird die Rezension desselben Films vermutlich schlechter ausfallen, wenn der Nachbar nicht geduscht und das Filmvergnügen daher von einem penetranten Schweißgeruch begleitet ist. Die ursprüngliche Arbeit zur klassischen Konditionierung von Einstellungen stammt von Razran. Unter dem Begriff Lunch-Technik beschreibt dieser, dass andere Menschen den eigenen Ideen bzw. der eigenen Einstellung stärker zustimmen, wenn man diese den Rezipienten bei einem angenehmen Lunch unterbreitet. In Klammern spätestens an dieser Stelle sollten wir darüber nachdenken, es sich gemütlich zu machen und dieses Kapitel in angenehmer Atmosphäre weiterzulesen. Eine Einstellung entsteht durch operante Konditionierung dann, wenn einstellungsrelevante Verhaltensweisen belohnt oder bestraft werden. Analog der klassischen Konditionierung kann sich auch hier wieder eine positive oder negative Einstellung herausbilden. Der Konsum von Alkohol, Kaffee und Tabak ist beispielsweise anfänglich kein Genuss. Dennoch kann man allmählich durch soziale Belohnungen auf den Geschmack kommen. Das heißt, der Konsum dieser Substanzen wird anfänglich vor allem deshalb wiederholt, weil Freunde oder Kollegen Akzeptanz, Wohlwollen und Ermutigungen ausdrücken. Im Gegenzug kann sich auch eine negative Einstellung gegenüber derartigem Konsum herausbilden. Lehnen Eltern jeglichen Alkoholgenuss vehement ab und verlangen Gleiches von ihrem Kind, indem sie dieses bei einem Regelverstoß bestrafen, so kann das Kind aufgrund der negativen Assoziation eine ähnliche Einstellung entwickeln. Verhaltensbezogene Einstellungen. Schließlich können Einstellungen auch aus der Beobachtung und Analyse eigenen Verhaltens entstehen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn dem Bewusstsein keine klar artikulierte Einstellung zugänglich ist. Nehmen wir an, Ihnen fällt spontan wenig zu Ihrer Haltung gegenüber Tieren ein. Sie können dann aber darüber nachdenken, wie oft Sie in der letzten Zeit im Zoo waren, wie viele Haustiere Sie schon hatten oder wann Sie das letzte Mal Geld für das örtliche Tierheim gespendet haben. Je mehr derartige Aktivitäten in Erinnerung kommen, desto positiver lässt sich die zugrunde liegende Einstellung einschätzen. Abschnitt 6.3.3 Selbstwahrnehmungstheorie. Die Selbstwahrnehmungstheorie von Bern postuliert, dass Personen aus der Beobachtung und Analyse ihres Verhaltens auf ihre zugrunde liegende Einstellung schließen. Dies ist vorwiegend der Fall, wenn man sich seiner eigenen Einstellung nicht bewusst ist. Hier ermöglicht die in Klammern Selbstwahrnehmung des eigenen Verhaltens einen Schluss auf die jeweilige Einstellung. Folglich handelt es sich hiermit um eine verhaltensbezogene Einstellung. Die Selbstwahrnehmungstheorie ist gemeinhin als eine behavioristische Theorie bekannt, da das Verhalten in dieser Theorie Vorrang hat. Die subjektive Einstellung ist hierbei nur eine Implikation in Klammern Folge des Verhaltens. Dennoch sieht Bern den selbstwahrnehmenden Menschen als ein kognitives Wesen an, das Einstellungen in quasi wissenschaftlicher Art konstruiert. Wenn eine Person beispielsweise gefragt wird, ob sie ihren Partner noch liebt und sie, das soll vorkommen, nicht sofort mit Ja antworten kann, dann wird sie sich überlegen, wie oft sie mit ihrem Partner in der letzten Zeit ausgegangen ist, wie oft sie ihn üblicherweise anruft oder wie sexuell anziehend sie ihn nach wie vor findet. Beantwortet sie diese Fragen positiv, so wird sie wohl zu dem Schluss kommen, dass sie immer noch verliebt ist und somit eine sehr positive Einstellung gegenüber ihrem Partner hat. Im Musical Anatevka ist diese Situation dramaturgisch nachgestellt. Milchmann Tefje fragt seine Frau Golde, ob sie ihn nach all den Jahren noch liebt. Golde antwortet, indem sie ihren Mann all die Dinge aufzählt, die sie Tag für Tag für ihn tut. In diesem Fall vermutet man jedoch, dass ihr behaviorales Argument nicht nur ein Akt der Selbstwahrnehmung ist, sondern auch eine Mahnung an den Gatten, keine dummen Fragen zu stellen. Die Einstellungsbildung durch Selbstwahrnehmung ist also ein nützliches Instrument der Selbsterfahrung. Allerdings können dieselben psychologischen Mechanismen, die Selbsterfahrung möglich machen, auch für manipulative Zwecke eingesetzt werden. Eine interessante und subtile Methode ist die Foot-in-the-Door-Technik. Ihr Prinzip ist einfach. Das Ziel des Manipulators ist es, eine Zusage auf eine Bitte zu gewinnen, die unter normalen Umständen abgeschlagen würde. Das Vorgehen ist dabei so, dass er zunächst um einen kleinen Gefallen bittet, der mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt wird. Sobald dann der Fuß in der Tür ist, wird die eigentliche Forderung gestellt, die nun meist erfüllt wird. In Friedman und Frasers Originalstudie waren nur wenige Hausfrauen im kalifornischen Palo Alto dazu geneigt, ein Forschungsteam eine komplette Bestandsaufnahme ihrer Kücheneinrichtung machen zu lassen, in Klammern eigentliche Forderung. Allerdings war ihre Kooperationsbereitschaft weitaus größer, wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal gebeten worden waren, einige einfache Fragen über Haushaltsprodukte zu beantworten, in Klammern kleine Bitte. Die Selbstwahrnehmungstheorie erklärt das so. Wenn die größere Anfrage gestellt wird, erinnert man sich an das eigene Verhalten bei der kleineren Anfrage. Im vorgestellten Experiment schlossen die Frauen aus ihrer Kooperationsbereitschaft bei der kleinen Frage, dass sie generell kooperationsbereit sind. Schließlich hatten sie ja freiwillig zugestimmt. Diese vom ursprünglichen Verhalten abgeleitete Einstellung dominierte dann die Reaktion auf die größere Anfrage. Praktiker der Verkaufspsychologie sind an dieser Technik sehr interessiert, aber auch Kinder wenden sie geschickt im Umgang mit ihren Eltern an. Ein weiteres typisches Beispiel, das ihnen in der Fußgängerzone häufig begegnet, ist das Werben bestimmter Stände oder Organisationen. Meist wird einem eine einfache Frage gestellt, die man meist eindeutig in der gewünschten Richtung beantwortet. In Klammern zum Beispiel, sind Sie gegen Tierversuche? Sind Sie prosozial eingestellt? Hätten Sie ganz kurz Zeit, um an einer Umfrage teilzunehmen? Oft beantwortet man derartige Fragen oder nimmt an einer kleinen Umfrage teil, da dies zunächst nicht mit Aufwand oder Kosten verbunden zu sein scheint. Doch hat man erst einmal seine Abneigung gegenüber Tierversuchen oder seine Prosozialität bekundet, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch bei einer Petition gegen Tierversuche zu unterschreiben oder Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.5 im gedruckten Buch. Definition: Gemäß der Selbstwahrnehmungstheorie können Einstellungen aus dem eigenen Verhalten abgeleitet werden. Ist man sich bei seiner Einstellung gegenüber einem bestimmten Einstellungsobjekt unsicher, so kann die Analyse des Verhaltens zeigen, ob man sich eher konform oder gegenteilig zu einer bestimmten Einstellung verhalten hat. Überwiegt Ersteres, so wird man vermutlich diese Einstellung annehmen, anderenfalls würde man eher die Gegenposition beziehen. Definition Ende. Abschnitt 6.4 Veränderung von Einstellungen. Bisher haben wir uns damit beschäftigt, wie Einstellungen definiert sind, wie sie gebildet werden und wie sie unser Verhalten beeinflussen können. Doch wie wir wissen, muss eine einmal erworbene Einstellung nicht ewig fortbestehen, sondern ist im Sinne einer psychologischen Tendenz veränderbar. Der einst radikale Vegetarier stellt für sich selbst fest, dass Fleisch auch Vorteile haben kann. Das gekaufte Auto ist wider Erwarten ungeeignet und die anfängliche Verliebtheit zerfällt in Desinteresse. Wie kann es dazu kommen? Lassen sich aus dem Einzelfall allgemeine Muster ableiten, die die Änderung von Einstellungen erklären können? Abschnitt 6.4.1. Einstellungsänderung als Rationalisierung von Verhalten. Eine einflussreiche sozialpsychologische Theorie zur Erklärung von Einstellungsänderungen ist die Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger. Wie wir aus Kapitel 2 wissen, ist der Kern der Dissonanztheorie die Annahme, dass einander widersprechende Kognitionen, in Klammern Gedanken, Einstellungen, Absichten etc., Dissonanz auslösen, also einen unangenehmen motivationalen Zustand, den die Person bestrebt ist zu reduzieren. Dabei kann Dissonanz auch dann entstehen, wenn Kognitionen, in Klammern Einstellungen, und bestimmte Verhaltensweisen nicht zusammenpassen, was Festinger und Carl Smith in ihrem 20-Dollar-Experiment zeigen konnten. Die Tatsache, dass die Probanden bei empfundener Dissonanz ihre Einstellung an das zuvor ausgeübte Verhalten anpassten, lässt darauf schließen, dass Einstellungsänderung auch als ein Dissonanzreduktionsmechanismus auftreten kann. Aus dieser theoretischen Perspektive heraus ist der Mensch kein rationales, sondern ein rationalisierendes Wesen. Er ist permanent bestrebt, seine Verhaltensweisen durch Anpassung der eigenen Einstellung zu rechtfertigen. Rational wäre dagegen, wenn Einstellungen und Verhalten einander stets entsprechen würden. Ein einfaches Beispiel kann diesen Sachverhalt verdeutlichen. Beispiel: Anpassung von Einstellungen. Bringt man einen Atomgegner dazu, eine öffentliche Rede über die Vorteile von Kernenergie zu halten, so führt das bei der Person dazu, dass deren ursprüngliche Einstellung zur Kernenergie nun weniger negativ ausfällt. Die Person muss ihr einstellungsdiskrepantes Verhalten, in Klammern Halten einer Rede pro Kernenergie, rechtfertigen, was am einfachsten gelingt, indem die Atomenergie teilweise aufgewertet wird. Der gleiche Prozess kann natürlich auch in die andere Richtung laufen. Ist eine Person davon überzeugt, sie sei besonders intelligent, schneidet in einem Intelligenztest aber sehr schlecht ab, so ist es wahrscheinlich, dass diese Person das psychologische Konstrukt der Intelligenz und die damit zusammenhängenden Intelligenztests verstärkt abwerten wird. Beispiel Ende. Neuere Ergebnisse sprechen dafür, dass Einstellungsänderungen durch Dissonanzreduktion dauerhaft sein können und damit nicht lediglich auf eine konkrete Situation bezogen bleiben. So stellten Sinemont und Sommer noch einen Monat nach dem Schreiben eines einstellungsdiskrepanten Aufsatzes eine veränderte Einstellung bei den Versuchspersonen fest. Abschnitt 6.4.2. Zwei Prozessmodelle. Elaboration-Likelihood-Modell. Das Elaboration-Likelihood-Modell ist ein klassisches Zwei-Prozess-Modell und leistet einen besonders wichtigen Beitrag zum Verständnis und zur Vorhersage von Einstellungsänderungen, vor allem im Hinblick darauf, unter welchen Umständen sich Menschen in ihren Einstellungen beeinflussen lassen, in Klammern Persuasion. Das ELM unterscheidet zwei verschiedene Wege der Überzeugung, den zentralen und den peripheren Weg. Dabei bestimmen die Motivation und die Fähigkeit, die zur Überredung oder Überzeugung dargebotene Informationen zu verarbeiten, ob der zentrale oder der periphere Weg eines Einstellungsveränderungsversuchs erfolgreich sein wird. Wenn Personen sowohl willens als auch dazu in der Lage sind, Informationen sorgfältig zu verarbeiten, in Klammern zum Beispiel, wenn sie genügend Zeit haben und nicht durch eine andere Aufgabe abgelenkt sind, dann ist es zielführend, wenn Informationen ausführlich und qualitativ hochwertig sind, in Klammern zentraler Weg. Sind Personen dagegen entweder nicht motiviert oder unfähig, in Klammern oder beides, Informationen tief zu verarbeiten, in Klammern zum Beispiel aufgrund von Zeitdruck oder Ablenkung durch andere Aufgabe, dann wird der Einstellungsänderungsversuch eher erfolgreich sein, wenn die Information mit situativen oder emotionalen Hinweisreizen versehen ist, in Klammern peripherer Weg. Personen verarbeiten hier Informationen also eher oberflächlich und verlassen sich auf Heuristiken, in Klammern Daumenregeln, zum Beispiel Experten haben immer recht. Situative Hinweisreize, die nichts mit der Güte der Information selbst zu tun haben, gewinnen hier an Einfluss. Klammern Sie hierzu Abbildung 6.6 im gedruckten Buch. Für die Praxis: Möglichkeiten der Einstellungsänderung durch Werbung. Die periphere Route zur Einstellungsänderung wird aus guten Gründen von der Markt- und Werbepsychologie bevorzugt. Wo Menschen in Eile sind, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Flughäfen, ist es wenig sinnvoll, Werbung zu platzieren, die über den zentralen Weg versucht, die potenziellen Kunden zum Kauf eines Produktes zu bewegen. An Bahnhöfen haben Menschen normalerweise wenig Zeit und hetzen nur von einem Zug zum nächsten. In dieser Situation sind sie also nicht motiviert bzw. dazu in der Lage, Informationen tief zu verarbeiten. Werbung an Bahnhöfen muss deshalb stark mit situativen Hinweisreizen arbeiten, wie zum Beispiel attraktive und leicht bekleidete Menschen, die für ein Auto werben. Im Gegensatz dazu sind in Fachzeitschriften eher Persuasionsversuche, in Klammern Überzeugungsversuche, angebracht, die über den zentralen Weg eine Einstellungsänderung erreichen möchten. Es werden beispielsweise in Autofachzeitschriften ausführliche Leistungsvergleiche und technische Merkmale verschiedener Autos präsentiert, dass sich Menschen dann eher von der Qualität der Argumente beeinflussen lassen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 6.6 im gedruckten Buch. Für die Praxis Ende. Des Weiteren wissen wir, dass positive Stimmung eher eine oberflächliche Verarbeitung begünstigt, in Klammern peripherer Weg, während negative Stimmung eher zu einer tiefen Informationsverarbeitung führt, in Klammern zentraler Weg. Heuristisch-systematisches Modell, in Klammern HSM. Ein weiteres Modell zur Vorhersage von Einstellungsänderungen ist das Heuristic Systematic Model, in Klammern HSM. Es stellt ebenfalls ein duales Prozessmodell dar, da es, analog zur zentralen und peripheren Route des ELM, zwischen einem systematischen und einem heuristischen Verarbeitungsprozess unterscheidet. Während das ELM in Bezug auf Motivation jedoch recht undifferenziert ist, es ist nur in Unterschieden im Ego-Involvement interessiert, unterscheidet das HSM drei Grundmotive. Das Motiv der Verteidigung, in Klammern Defense Motivation, zielt darauf ab, dass Personen bestrebt sind, ihre Einstellungen, Entscheidungen, Standpunkte etc. zu rechtfertigen und vor Herausforderungen zu schützen. Selbstwertrelevante Standpunkte werden hierbei besonders hartnäckig verteidigt, was zu systematischen Verzerrungen der Realität führen kann, in Klammern zum Beispiel selektive Informationssuche, Überbewertung der Qualität eigener Einstellungen, Verteidigungsreaktionen. Sind Personen dagegen eher vom Wahrheitsmotiv, in Klammern Accuracy Motivation, geleitet, das heißt, sind sie bestrebt, eine möglichst gute Entscheidung bzw. Einstellung zu haben, so wird ihre einstellungsrelevante Informationsverarbeitung eher ausgewogen sein. In Klammern, das heißt, sie werden Informationen suchen, die sowohl für als auch gegen ihre Einstellung sprechen und werden diese eher objektiv bewerten. Schließlich bezieht sich das Motiv des sozialen Eindrucks, in Klammern Impression Motivation, auf das Bestreben, dass die eigene Einstellung bzw. Haltung auch im sozialen Kontext akzeptiert wird. Hierbei hängt es vom jeweiligen sozialen Ziel ab, ob einstellungsrelevante Informationen ausgewogen oder einseitig und damit verzerrt verarbeitet werden. Besteht das soziale Ziel zum Beispiel darin, möglichst verständnisvoll, fair und tolerant zu sein, so werden einstellungsrelevante Informationen eher ausgewogen verarbeitet. Verfolgt man jedoch das soziale Ziel, sich als sehr sicher zu präsentieren, um den Eindruck zu erwecken, man stehe fest hinter seinen Einstellungen und Überzeugungen, so wird die Verarbeitung einstellungsrelevanter Informationen eher verzerrt, beziehungsweise die eigenen Einstellungen bestätigend, in Klammern konfirmatorisch, ausfallen. Abschnitt 6.5. Abschließende Bemerkungen. Sie haben es geschafft und dieses Kapitel vollständig gelesen. Können wir nun von Ihrem Verhalten auf Ihre Einstellung schließen? Sofern Sie davor noch nicht genau wussten, wie Sie zur Sozialpsychologie stehen, so müssten Sie, in Klammern gemäß der Selbstwahrnehmungstheorie, eigentlich jetzt eine positive Einstellung zu diesem Fach haben. Schließlich haben Sie es ja auf sich genommen, dieses Kapitel zu lesen und die entsprechende Zeit zu investieren. Waren Sie stattdessen eher abgeneigt und sozialpsychologisch wenig interessiert, in Klammern, was wir natürlich nicht hoffen möchten, haben sich aber trotzdem durch das Kapitel gequält, ohne dass eine Klausur in Aussicht stand, so müsste jetzt das gleiche Ergebnis zu beobachten sein. Ihre negative Einstellung müsste sich nun reduziert haben, denn wie können Sie es, in Klammern gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanz, sonst rechtfertigen, das Kapitel trotz Desinteresse gelesen zu haben? Möglicherweise haben wir Sie aber auch über die zentrale Route, in Klammern Elaboration Likelihood Modell, überzeugt, indem wir Ihnen ausführliche und qualitativ hochwertige Informationen geboten haben? Nun, da Sie über die Natur von Einstellungen und Einstellungsänderungen Bescheid wissen, können Sie sich diese Frage selbst beantworten. Um den Humor beiseite zu schieben, es sei natürlich angemerkt, dass dieses Kapitel keinesfalls einen Überzeugungsversuch unsererseits darstellt, um Ihre Einstellung zur Sozialpsychologie zu beeinflussen. In Klammern, wir gehen davon aus, dass diese ohnehin positiv ist.